verschiedene Leute offensichtlich mit dem Buch etwas anfangen können. Zumindest jemand. Der erste Teil ist ja schon sehr kleberig, also es ist fast ein philosophisch. Man merkt auch den Professor und man merkt natürlich, es sind verschiedene Vorträge, die schon sehr alt sind. Es kommt aus dem amerikanischen Evangelikalismus, also es hat ein bisschen einen anderen kulturellen Hintergrund, als wir uns da gewöhnt sind, ich sage jetzt mal in der evangelikalen Welt. Aber es gibt gute Nachricht. Also jetzt im hinteren Teil wird es besser. Zumindest vorübergehend. Das letzte Kapitel, da finde ich es aufrecht. Also das letzte Kapitel, die schon hinterher geblättert haben, lautet Jesus als Logiker. Und die mich ein bisschen kennen, ich liebe so Zeug, oder? Wenn es irgendwie logisch ist. Es ist aber nicht ganz so einfach mit dem Kapitel, aber dort könnte es sein, dass da nochmal eine neue Perspektive aufgeht, wenn es um Glauben geht, um ein Bild von Gott zu haben und so. Jesus als Logiker. Also die erste Hälfte ist wirklich zäh, dann kommt, jetzt kommt ein eine praxisorientierte Phase und dann wird es dann nochmal richtig steil bis zum Ziel am Schluss. Und heute fahren wir ja weiter in unserer Serie. Wir haben angefangen vor 3 Wochen mit dem Thema Jünger wird man durch Berufung, aber das ist ein Geschenk. Und ich blende nochmal schnell da unsere Folien ein vom, oder mein Flipchart-Bild. Gott spricht uns an und ich persönlich glaube, alle Menschen, alle haben ja im Herz irgendeine Ahnung, dass es mehr gibt. Und ich glaube, Gott ist so gross und souverän, dass er sicher allen Menschen irgendeine Art und Weise, also vielleicht auch anders, als ich mir das vorstellen kann, zugänglich machen. Und im Gegensatz zu den Rabbis, damals zur Zeit Jesu, gehen nicht wir zu ihm und sagen, könnten wir bitte dein Jünger werden oder deine Jüngerin, sondern er ruft uns. Und das ist ein Geschenk. Geschenk vom Himmel. Und dann tauchen wir ja ein in eine Beziehung und dann haben wir dann gesehen, die besteht aus 3 Aspekten. Vertrauen zu ihm, dann braucht es eine Interaktion. Das ist wie bei jeder Beziehung. Wenn ich mit meiner Frau würde ein Jahr lang nicht mehr reden, dann würde unsere Beziehung wahrscheinlich verbrechen oder auseinanderfallen. Also es braucht eine Interaktion, wenn man mit einem Mensch oder eben mit Gott unterwegs ist. Interaktion mit dem Heiligen Geist haben wir davon gehabt und es braucht geistliche Übungen. Das ist jetzt gerade heute so ein bisschen der Schwerpunkt. Wir sind dann aber nach dem ersten Mal weitergefahren und das zweite Thema vor 2 Wochen war, wie Theorie zur nachhaltigen Lebenspraxis wird. Und das Wort nachhaltig ist wichtig. Ein christlicher Lebensstil lernen, sich antrainieren, das kann jeder. Das ist nicht so schwierig. Dann würde man bei dem U, wo man da sehen, nicht unten durch, sondern einfach oben durch. Also ich komme zum Glauben an Jesus, ich vertraue ihm und dann trainiere ich mit ein bisschen Druck, geht das schon, den christlichen Lebensstil ein. Bringt man an. Es ist einfach nicht nachhaltig. Und eben, wenn dann jemand mit dem Lastwagen vorne durchfährt, dann ist die Hand nicht mehr weit weg oder so. Und dann merkt man, aha, eine Veränderung hat noch Potenzial. Also man kann noch weiter reifen. Und wenn man will nachhaltig in der Nachfolge von Jesus reifen, dann muss man eben unten durch. Das war am 2. Sonntag, also vorletzte Woche. Letzte Woche, am letzten Sonntag, haben wir es davon gehabt, wollen täte ich schon, nur kann ich nicht. Und wir haben überlegt, da gibt es ja ab und zu, dass wir dann so ein bisschen mit faulen Ausreden kommen und sagen, ja, weisst du, ich kann halt nicht, ich bin ein bisschen Opfer. Wir haben aber auch gesehen, am Beispiel von Petrus, doch, oft will ich sehr aufrichtig und gehe trotzdem auf die Nase und das immer wieder. Und dann haben wir festgehalten und gesagt, es braucht eben beides. Ich kann es nicht alleine, sondern es braucht auch Kraft vom Heiligen Geist. Aber er macht es auch nicht alleine. Es braucht das geheimnisvolle Zusammenwirken. Seine Kraft in meinem Leben, in meinem Denken, in meinem Kopf, wo ich Entscheidungen fälle und dann auch handle. Es braucht beides. Er macht es nicht alleine, ich kann es nicht alleine. Synergeo war das Stichwort. Miteinander, ein Ineinanderwirken. Das charakterisiert Jüngerinnen und Jünger die mit Jesus unterwegs sind und unterwegs bleiben und eine nachhaltige Veränderung wollen. Heute haben wir das Thema zielgerichtet unterwegs bleiben. Es ist ja eins, einen guten Start hinzulegen. Es ist etwas anderes, das über Jahre dann auch durchzuziehen und dran zu bleiben. Und wenn wir das Beispiel von Petrus nehmen in der Bibel, dann lesen wir ja verschiedene Episoden über ihn in den Evangelien, wo er mit Jesus unterwegs war. Und dann ist ja Jesus gekreuzigt worden, er ist auferstanden, er ist in den Himmel aufgefahren, hat in den Jüngern gesagt, ich werde wiederkommen. Und dann ist mal nichts mehr passiert. Zumindest bis ans Lebensende von Petrus ist gar nichts passiert diesbezüglich. Wir wissen ja, bis heute ist Jesus nicht wiedergekommen. Aber der Petrus ist dran geblieben. Ihm vertrauen und ihm wieder üben. Und er ist auch nach Jesus, also in der Phase, wo Jesus bereits in den Himmel aufgefahren ist, wo er mit den Kolleginnen und Kollegen unterwegs war, mit anderen Jüngerinnen und Jüngern, ist er öfters auf die Nase gefallen. Da kann man nachlesen, zum Beispiel im Galaterbrief. Dort putzt dem der Paulus gerade mal ein bisschen Kuttle, wenn wir so richtig sagen müssten. Also das ist nicht einfach glatt gegangen nachher, sondern der Petrus war herausgefordert und ist auch wieder ab und zu auf die Nase gefallen. Er ist aber wieder aufgestanden und dran geblieben, hat wieder Zeug nachgeübt, nachgeixet und so ist er dran geblieben. Und wenn man seine zwei Briefe liest, 1. Petrusbrief und 2. Petrusbrief, dann merkt man und da vergleicht mit den Evangelien, was dort so gelaufen ist, wo es noch Macht gestritten haben, die Jünger und all so Zeug, oder? Dann merkt man, da ist etwas passiert. Der Petrus ist zielgerichtet dranbleiben, unterwegs bleiben. Und ganz am Schluss, und das ist ja immer so, wenn wir uns verabschiedet von jemandem und wissen, die Person sehen wir länger nicht mehr oder gar nie mehr unter Umständen, dann überlegen wir uns gut, was wir am Schluss noch sagen. Und in seinem 2. Brief sind seine letzten Worte, die er an die Christenheit damals geschrieben hat, an verschiedene Gemeinden, die es damals gegeben hat, sind folgende. Und das ist gerade nach einem Abschnitt, wo er eben darüber redet, dass Jesus wiederkommt und dass wir als Christen, als Nachfolgerinnen und als Nachfolger uns auf das ausrichten, das Ziel vor Augen behalten. Aber bis dorthin sollen wir Folgendes machen. 2. Petrus 3, Vers 14 bis 18, Gott sind die letzten Worte von dem Brief. Und im Vers 14 schreibt er, darum, also eben wegen dieser Zuversicht, Aussicht, dass Jesus wieder mal kommt, darum, Geliebte, weil ihr dies erwartet, so seid eifrig darum bemüht. Und der Abschnitt ist jetzt wichtig. Seid eifrig darum bemüht, dass ihr als unbefleckt und tadellos vor ihm erfunden werdet in Frieden. Das ist ein bisschen Lutherdeutsch, oder? So ein bisschen kernig, markig. Seid eifrig darum bemüht, dass ihr bis zum Ziel durchkommt. Er fährt ja übrigens dann weiter. Ich habe hier den Text nur ganz klein eingeblendet, Vers 15 und 16. Dort bezieht er sich nochmal auf den Paulus. Ich lese es vor, weil man es da wahrscheinlich nicht lesen kann. Dann schreibt er, und seht die Langmut unseres Herrn als eure Rettung an, wie auch unser geliebter Bruder Paulus euch geschrieben hat nach der ihm gegebenen Weisheit, wann er auch immer mit dem meint, so wie auch in allen Briefen, von Paulus, wo er von diesen Dingen spricht. In ihnen, in diesen Briefen, ist manches schwer zu verstehen. Amen. Es ist so, musst du nur mal Römerbrief lesen, Kapitel 1 bis 8, dann weißt du, von was der Petrus redet, in Bezug auf Paulusbriefe. In ihnen ist manches schwer zu verstehen, was die Unwissenden und Ungefestigten verdrehen, wie auch die übrigen Schriften zu ihrem eigenen Verderben. Das heißt also, der Petrus sagt, Achtung, man kann die doch herausfordernden Texte von Paulus lesen und wenn man nicht zielgerichtet unterwegs ist, wenn man nicht am nach bei Gott dranbleibt, wenn man nicht wenn man vom Weg abdriftet, dann wird man die wichtigen Aussagen verdrehen. Falsch interpretieren. Und wir wissen alle, wie schnell das passieren kann. Und dann fährt er weiter und sagt, ihr aber,
Geliebte, da ihr dies im Voraus wisst, so hütet euch, dass ihr nicht durch die Verführung der Frevler mit fortgerissen werdet und euren eigenen festen Stand verliert, also dann nicht abdriftet. Wachst dagegen in der Gnade und in der Erkenntnis unseres Herrn und Retters Jesus Christus. Und dann kommt der Schlusssatz von dem Brief: Ihm sei die Ehre sowohl jetzt als auch bis zum Tag der Ewigkeit. Amen. Dann ist der Brief fertig. Auch da sind nur die gelben Texte wichtig. Hütet euch, wachst in der Gnade und der Erkenntnis. Das sind alles so Begriffe, wo nach Tue schreien, nach Handeln, nach Handeln. Und es ist ja schon so. Unser Leben verläuft ja nicht geradlinig. Es ist manchmal eine extreme Herausforderung. Es kann ganz einen Haufen passieren. Irgendwie auf dem Weg merkst du plötzlich, Gott redet gar nicht oder ich höre ihn nicht und dann kommst du ins Strudeln und irgendwann, und ich habe Freunde, die sagen, ich höre auf mit dem, das ist alles viel schwierig und kompliziert und komm Gott und überhaupt, vergiss es. Also man kann abdriften unterwegs. Das Leben ist oft eine rechte Herausforderung, auch sonst, es gibt gesundheitliche Probleme, es gibt Arbeitsprobleme, wie auch immer. Finanzielle Probleme, wirtschaftliche Probleme. Es gibt einen Haufen herausfordernde, schwierige Situationen in unserem Leben. Wie meistern wir die? Wie kommen wir über diese Klippen weg? Und über das reden wir heute. Wenn wir einen stabilen, und, also einen stabilen stetigen Zustand und auch das Ziel erreichen wollen, dann müssen wir unterwegs bleiben, dranbleiben und üben. Oder wenn ich es vorher beim Petrus gesagt habe, immer wieder aufstehen, einen nächsten Schritt machen, auch dann, wenn wir auf die Nase fallen. Jetzt, wir Freikirchlerinnen und Freikirchler sind ja bekannt für Bekehrung. Also wenn ich mit Menschen rede, die jetzt nicht so kirchlich assoziiert sind, dann sagen die amigs, also gell, ihr seid ja die, die so, ihr wollt alle Menschen bekehren. Da muss man sagen, das ist ein bisschen komplexer, als du jetzt da gerade denkst. Aber auf das gehe ich jetzt da gar nicht ein. Aber wir sind so ein bisschen für das bekannt, oder? Wir setzen auf Bekehrung. Bekehrung ist wichtig. Das sollten wir jetzt ein bisschen relativieren und sagen, Bekehrung ist der Startpunkt, ja, auf dem Weg von der Nachfolge. Also wenn die Jüngerschaft leben willst, dann ist Bekehrung nur der Startpunkt. Das Rennen fängt erst an. Also, wenn man bei der Bekehrung hocken bleibt, dann macht man einen Kardinalfehler. Das wäre wie wenn... Ich bin begeisterter Zuschauer von der Lara Gut, oder? Also meine Heldin. Das wäre wie wenn sie im Starthäuschen würde den Stecker ein bisschen rausstecken und sagen, gut, ich gehe mal einen Meter raus. Ich bin ja dann im Rennen. Nein, Starthäuschen, das ist nur zum Anfangen. Und dann geht es erst richtig los. Und manchmal muss man sagen, so wie man startet, liegt man nachher im Rennen. Darum ist bei den Skirennfahrerinnen und bei den Skirennfahrern natürlich der Start sehr wichtig, oder? Dass der gelingt. Also die Einwendung zu Christus, jetzt im übertragenen Sinn, ist schon sehr wichtig, ist grundlegend, aber nachher geht es um Nachfolge. Wie funktioniert das? Ein erster Gedanke, wer das Ziel erreichen will, muss regelmäßig trainieren. Also, zu der Lara Gut. Sie kommt unten an. Und wie meistens, fast immer, sie war sehr gut, gewesen, hat es angebracht, hat den Podestplatz. Dann gibt es ja meistens so Interviews und dann fragt der Journalist, ehrlich gesagt, ich finde es manchmal doof, oder? Der fragt ja immer, wie ist es gegangen? Ja, super, er hat es ja gesehen vorher. Er will die Innensicht noch von ihr, dann antwortet sie und sagt, ja, heute, also... Ich möchte allen Technikern, also allen, also meinem Team danken, Servicefachmensch und all die Leute, die Ski parat gemacht haben, bürstet und geföhnt und so. Alle, die haben einen super Job gemacht, ohne die hätte ich nicht gewinnen können. Und heute hat einfach alles gestimmt. Ich habe die richtige Linie verwischt. Jetzt musst du dir die Aussage mal überlegen. Ich habe heute die richtige Linie verwischt. Es hat alles gestimmt. Also so eine Piste, wo man durchabfährt, da geht ja eine Weile, oder? Das geht nur 2 Minuten, aber muss mal 2 Minuten mit dem Tempo runterfahren. Wenn man mit 130, kann ich lesen, oder 150 Stundenkilometer in dieser Geschwindigkeit bist du durch Abfahrt, dann geht es einfach nicht mehr, um vor jeder Kurve zu überlegen, soll ich mehr rechts oder ein bisschen mehr in der Mitte oder links durch. Dann musst du es einfach können. Dann musst du es haben. Dann musst du es intus haben, sonst geht das nicht. Also wenn sie überall zuerst überlegen würde, dann würde das nicht mit dem Rennen. Wie findet man die richtige Linie? Wie kann man 2 Minuten lang in einer Hocke bei diesem Tempo durchhalten? Ich würde ja sterben auf halber Höhe schon. Wie bringt man das an? Wenn dann die Herausforderung da ist, dass man dann bestehen kann. Antwort bei der Lara Gut: Sie muss ein Jahr lang trainieren. Und zwar nicht so, wie ich manchmal denke, oder es kann auch von anderen Menschen schon gehört, oder die denken manchmal auch so, in 14 Tagen habe ich dann eine grössere Prüfung. Es reicht noch, wenn ich 5 Tage vorher anfange. Oder wenn die Lara gut machen würde, dann gehen gar nicht. Sie kann nicht 5 Tage vorher schnell noch sich in Form bringen. Das geht nicht. Da muss man ein Jahr lang immer wieder aufstehen. Ob Schönwetter ist oder Wüstwetter ist, ist wurscht. Ob man motiviert ist jetzt gerade oder sich gut fühlt entsprechend oder nicht, völlig egal. Konditionstraining, Muskelaufbau, Gleichgewichtstraining, all das Zeug. Und dann noch die Pisten, die da im Sommer ja schön grüne Wiesen sind, in Gedanken abfahren, sich da überlegen, wie muss ich diese Pisten bewältigen und bevor sie losfährt oben oder bevor die Herausforderung vom Rennen kommt, hat sie es bereits innerlich geübt, trainiert. Und das lang. Anders geht es nicht. Der Dallas Willard sagt da in Bezug auf Nachfolge genau das Gleiche. Wir müssen in Form kommen. Seite 115. Wir müssen in Form sein, sonst kommt der Versuch, richtig zu handeln, entweder zu spät oder gar nicht. Also dann, wenn es Rennen ist oder dann, wenn eine grosse Herausforderung da ist, dann sind wir überfordert, wenn wir nicht in Form sind. Der Schlüssel, um unseren Willen und unsere Absichten in die Tat umzusetzen, ist Training. Das ist, glaube ich, uns allen klar. Ohne regelmäßiges Training im Sport geht es nicht. Bringst es nicht zu der Meisterschaft. Das ist aber auch in anderen Lebensbereichen so. Wenn ich eine Lehre mache, dann ist es manchmal sehr mühsam, immer wieder mit dem Chef oder mit der Chefin reden, mich korrigieren zu lassen, immer wieder zu lernen für Gewerbeschule oder im Studium, am Gymi, nachher an der ETH oder wo auch immer, da man studiert. Da musst du immer wieder dranbleiben. Sonst bringst du es nicht zur Meisterschaft. Beim Instrumentlernen genau das Gleiche. Du kannst nicht 5 Tage vor einem grossen Auftritt in der Tonhalle in Zürich noch schnell Geigen lernen. Es geht einfach nicht. Du musst jahrelang trainieren. Und ich frage mich manchmal, warum fällt uns das so schwer, im geistlichen Leben das gleiche Prinzip eben dort hin zu übertragen? Im normalen Leben ist uns da völlig klar, dass nur mit Training zur Meisterschaft geht. Im geistlichen Leben ist es auch so. Das ist der zweite Gedanke oder der zweite Schwerpunkt heute. Frage, wie können wir denn konkret geistlich trainieren? Das Problem ist ja die Reifung oder Form, dass man in Form kommt, da wird uns nicht aufgedrückt von Gott und auch nicht nachgeschossen. Das hat tatsächlich etwas mit Handeln zu tun in meinem Leben. Das heisst, ich brauche einen Trainingsplan, also ich muss irgendwie eine Vorstellung haben von dem, was man da machen könnte. Ich muss wissen, was tun, damit es eben zur Meisterschaft kommt. Ich muss regelmäßig Zeit einsetzen in meiner Agenda und ich muss drittens diszipliniert das immer wieder tun, was ich als wichtig und als richtig erkannt habe, damit ich irgendwann dann in den Zustand der Meisterschaft komme. Der Paulus, über das haben wir schon geredet, am vorletzten Sonntag im Kolosserbrief Kapitel 3, er braucht ja das Bild dazu und sagt, das Training ist eigentlich wie Kleider ablegen und andere anziehen. Haben wir im Kapitel 3 durchgegeben, oder? Als ablegen, das, was nicht mehr passt, ablegen, neues anlegen. Also abtrainieren, antrainieren. Jetzt, was könnte das denn sein? Der Dallas Willard schreibt Folgendes. Es gibt eine Reihe von Mitteln, die seltener zum Einsatz kommen, aber für geistliche Formung sogar noch grundlegender sind.
Als normales Bibellesen, meint er im Zusammenhang.
Fasten, Einsamkeit, Stille, hörendes Gebet, auswendig lernen von Bibeltexten, Bescheidenheit im alltäglichen Leben, Sündenbekenntnis, Tagebuch führen, sich unterordnen lernen, wo es angemessen ist und auch gut genutzte geistliche Begleitung. Seite 139.
Wir gehen nicht diesen einzelnen Stichwort nach, sondern ich habe einfach aus dem Buch und auch sonst so 7 zusammengestellt. Und da ist jetzt nicht gedacht, du musst alle 7 machen, damit es gut kommt. Oder es ist eine Prioritätenreihenfolge. Das erste ist am wichtigsten, überhaupt nicht. Es sind einfach 7 Möglichkeiten. Und jedes von uns muss herausfinden, was ist meins, was passt zu mir, was hilft mir, zum Ziel gerichtet unterwegs können zu bleiben. Wir gehen die kurz durch.
Eine Trainingsmöglichkeit, ja, Anführungszeichen, ist Zeiten von der Gemeinschaft mit Gott verbringen. Es ist wie jeder Beziehung. Also so Wetter wie heute lässt einem nicht zum Spazieren ein, aber es wäre vielleicht gut, wir würden in unserer Beziehung, Dennis und ich, mal wieder einen Spaziergang machen, wo man mal sich aufeinander konzentrieren kann und mal wirklich zulassen, was beschäftigt dich oder mich. Es braucht einfach Zeit, oder? Es geht nicht ohne. Ich habe manchmal die ehrige Vorstellung, jetzt bin ich gerade ein bisschen im Stress, jetzt habe ich keine Zeit, aber im Sommer gehen wir 14 Tage in die Ferien. Dann holen wir das nach. Wir wissen alle, Beziehung kannst du nicht verschieben. Da kannst du nicht zusammendrücken auf 14 Tage Ferien, sondern da muss man immer wieder investieren, Zeiten investieren. Jetzt muss man nicht unbedingt spazieren, aber man kann. Wenn dir das schwerfällt, übrigens, habe ich gelesen, jetzt in dieser Pandemiezeit, es gibt Leute, die leihen beim Nachbarn den Hund aus, dass man endlich rausgehen spazieren können. Also kannst du ja auch den Fifi anbinden und raus und laufen und dann hast du eine gute Zeit mit Gott. Zeiten mit Gott im Gebet, im Gespräch, im Hören, auf ihn, wann er ins Herz gibt. Dann Bibeltexte studieren, das ist das, was so in unseren Kreisen am bekanntesten ist. Oder wir reden auch gerne von der stillen Zeit. Also wir lesen den Abschnitt, denken darüber nach. Das ist auch ein wichtiger Aspekt. Auch so kann man mehr Erkenntnis gewinnen über Gott, wer er ist. Und für das sind natürlich Bibeltexte sehr wichtig und hilfreich, um mehr von Gott zu erfahren und zu erkennen. Dann schreibt auch Dallas Willard, da haben wir vorher im Text ja gelesen, von Bibeltexten auswendig lernen. Da muss ich etwas vorlesen. Ich finde es ein bisschen frech, aber der Gedanke lohnt sich, zum mal denken. Er schreibt da: Die Konzentration auf Jesus wird dadurch erleichtert, indem man bedeutende Abschnitte, du hast richtig gehört, Abschnitte, ich klammere, steht da, und nicht nur einzelne Verse, klammere zu, aus der Bibel auswendig lernt. Dazu gehören Passagen wie Matthäus 5 bis 7, Sperrpredigt, ja, genau, kapitelmäßig, Johannes 14 bis 17, extrem wichtigen Abschnitt, das sind die Abschiedsreden von Jesus, hohepriesterliche Gebet und so ist das. 1. Korinther 13, das ist noch relativ einfach, oder auch Kolosser 3, das ist der Text gewesen, und wir haben nicht das ganze Kapitel vor 2 Wochen behandelt. Oder auch Kolosser 3. Sie sind großartige Dünger für die Seele. Ich halte das Auswendiglernen von Bibeltexten sogar für wichtiger als die tägliche stille Zeit. Wenn wir unseren Kopf damit füllen und im Laufe des Tages darüber nachsinnen, wird nach und nach sowieso das ganze Leben zur stillen Zeit. Und dann zitiert er Jesaja 26, wer festen Herzens ist, dem bewahrst du Frieden, also du Gott, denn er verlässt sich auf dich. Ich sage nicht, du musst so machen. Ich habe nur gesagt, ich finde es einen frechen Gedanken. Bibeltext auswendig lernen, wichtiger als stille Zeit. Irgendes soll erfüllen. Vierter Punkt oder vierte Möglichkeit, Einsamkeit, Herzensprüfung, immer wieder auch Momente haben, wo man
verlangsamt. Unser Leben läuft sehr schnell, wir sind sehr beschäftigt, rund um die Uhr sind wir oft getrieben. Und dann ist es hilfreich, wenn man mal sich rausnehmen kann, vielleicht 2-3 Stunden oder auch vielleicht einmal einen halben Tag oder einen ganzen Tag und einfach verschwindet und allein ist mit sich und Gott. Wir halten das oft gar nicht aus oder nur schlecht, aber das sind so Momente, wo man dann tiefere Gründe im eigenen Herz besser kann eben ergründen, was da alles drinsteckt. Und dann vielleicht auch das Herz Gott wieder neu anheben, damit er es berührt. Fünfter Gedanke, wie wir trainieren können, dass wir uns immer wieder in der Gemeinschaft aussetzen. Es ist natürlich super, oder? Jetzt können wir mit dem Livestream, können alle von zu Hause aus auch teilnehmen an der Gemeinschaft, aber du kannst nicht wirklich teilnehmen. Gemeinschaft, mit Gemeinschaft meint hier Dallas Willard, wir müssen miteinander wieder reden über Glaubensfragen, über Zweifel, über Situationen, weil nur wenn ich deine Sicht von zum Beispiel Bibeltexten oder Auslegungen höre und dann vergleiche mit meiner, dann merke ich, ich bin nicht der Einzige, also es gibt noch andere Sichten. Ich kann mich nur korrigieren im Austausch mit anderen. Und darum glaube ich, ist die Gemeinschaft extrem wichtig, dass wir immer wieder uns treffen, miteinander reden, dass wir uns gegenseitig können, nicht nur ermutigen, sondern auch korrigieren. Sechste Idee, demütig anderen dienen. Ich meine, jemandem einen Dienst tun und nachher einen fetten Dank bekommen, das ist sein. Und manchmal sind wir ja brutal enttäuscht, irgendwie, ich putze den Teppich beim Eingang und niemand sagt mir Danke. Und ich denke, das ist jetzt so weit immer, oder? Selbstlos dienen heisst, ich putze den Teppich und es dankt mir niemand. Was passiert, wenn man diese Übung immer wieder macht? Antwort, mein Ego wird ein bisschen kleiner und Barmherzigkeit im Herz, ich sage jetzt mal, die dienende Haltung wird grösser. Und das ist jetzt einfach nur mal längerfristig viel bessere Ausstrahlung, die dann mein Leben hat, wenn das Ego kleiner geworden ist und eine barmherzige Haltung grösser oder stärker. Und mit demütig dienen meine ich nicht bloß jetzt im Rahmen der Kirche, sondern überall. Auch wenn der Nachbarskatz in den Garten geschissen hat und du die würdest am liebsten, also das kann man schon machen, aber es ist manchmal ein bisschen schwierig nachher. Kann man ja auch mal wieder den Garten putzen, ohne dass man dann mal eben mit dem Nachbarn dann gerade vor Gericht. Es gibt genug Übungsmöglichkeiten im Leben. Und ich sage nicht mit dem, dass man immer mal Katze sich in den Garten schiessen lässt, dass das niemand falsch versteht. Vielleicht muss man etwas machen, dann schon mal. Aber ihr versteht, was ich meine. Es gibt genug Gelegenheiten zum Üben, dass Ego kleiner wird und Größe, also Barmherzigkeit grösser. Siebter Punkt, periodisch Bilanz ziehen. Mit dem meine ich, dass zum Beispiel am Geburtstag oder wenn der Jahreswechsel ist oder sonst irgendwie der letzte Ferientag oder ich weiß doch auch nicht, es gibt immer so Momente im Leben, wo es sich lohnt, einmal anzuhalten und sich mal zu überlegen, wie setze ich eigentlich meine Prioritäten? Wenn ich das ab und zu mache, dann stelle ich fest, ich plane ganz viel ein in meinem Leben. Das heisst, ich müsste jetzt fairerweise sagen, ich fühle mich geplant durch das, was einfach läuft und ich werde wie gejagt. Und wenn man mal anhaltet, dann kann man sich wieder überlegen, muss ich da überhaupt alles? Oder wo will ich Prioritäten setzen? Wo soll ich auch von Gott her Prioritäten setzen in meinem Leben? Und dann muss ich vielleicht auch zu Wünschen, die ich selber habe, lernen Nein sagen, weil nicht alles Platz hat. Oder zu Wünschen, die andere haben, wie auch immer. Aber es lohnt sich, immer wieder mal anzuhalten, Bilanz zu ziehen und sich zu überlegen, setze ich gute Marksteine auf dem Weg oder Schwerpunkte? Helfen die, zum Ziel gerichtet unterwegs zu bleiben und auch ans Ziel zu kommen? Oder sind da alles Sachen, wo ich meine, das sei wichtig, aber es ist eigentlich langfristig überhaupt nicht wichtig? Das meine ich so ein bisschen mit periodisch Bilanz ziehen. Wenn man jetzt die Listen anschaut, oder, dann ist es natürlich völlig normal, dass man denkt, aber ist denn die Jüngerschaft nur ein Krampf? Muss etwas machen? Auf diese Idee könnte man kommen. Und es gibt Leute, die sagen, wenn du das alles machst, dann wirst du geistlich reifen. Falscher Schluss. Wenn, dann funktioniert nicht auf dem Weg von der Jüngerschaft.
Es geht bei all diesen Sachen überhaupt nicht darum, sich irgendetwas zu verdienen, den Himmel zu verdienen oder Gott zu beeindrucken. Stell darauf an, wenn wir Gott beeindrucken. Nein, da geht es überhaupt nicht. Sondern der Himmel, der kommt mir geschenkt über, durch Glauben, durch Vertrauen. Da geht es nur noch darum, dass wir zielgerichtet unterwegs bleiben können, nicht abdriftet oder uns abdriften lassen, wegdrucken lassen. Und wie der Paulus schreibt im 2. Korintherbrief, Kapitel 3, dass unser Leben umgestaltet wird ins Bild von Christus. Und die Frage, wo wir miteinander jetzt an den Tisch werden, darüber reden. Jetzt kommen wieder unsere 7-Minuten-Tischgespräche. Uns ist allen klar, wer es zur Meisterschaft bringen will. Ich erinnere nochmal an den Sport oder an das Instrument oder was auch immer, Beruf. Wer es zur Meisterschaft bringen will, muss üben, regelmäßig trainieren. Warum fällt uns das eigentlich als Christinnen und als Christ oft so schwer? Warum fällt uns das oft so schwer? 7 Minuten Zeit am Tisch und nachher werde ich die Predigt abschliessen. Wenn man sich da konkret überlegt, was könnte ich machen, dann ist es manchmal alleine tatsächlich eine Herausforderung. Aber bei dem Bild vom Sport ist mir aufgefallen, jede gute Athletin, jeder gute Athlet hat einen Coach, hat Leute um sich herum, die helfen, die ermutigen, die helfen, einen guten Trainingsplan machen und so weiter. Also denk nicht, du musst da völlig allein irgendwie jetzt deinen Weg finden. Du hast Leute um dich herum, Freunde, Partnerinnen, Partner, wie auch immer. Oder auch, ich stand auch zur Verfügung. Aber im näheren Umfeld gibt es sicher gute Freunde, wo man miteinander darüber reden kann. Wie sieht dein Trainingsplan aus? Wie sieht mein aus? Und wo man sich auch ein Stück weit herausfordern und auch ermutigen immer wieder. Der Dallas Willard sagt auf Seite 187 im Buch Folgendes. Ein ausgewogenes, durchdachtes und konsequentes Menü an geistlichen Übungen dient meiner geistlichen Gesundheit und ist für die Kooperation mit Christus unabdingbar. Und ein bisschen später geht es so weiter. Die geistlichen Übungen sind auch nicht als Ersatz für die Kraft des Evangeliums und für die Arbeit des Heiligen Geistes in mir gedacht. Also nicht anstelle von. Ohne diese nützt geistliches Training herzlich wenig. Aber weder das Evangelium noch der Heilige Geist können und wollen diese Arbeit des Trainings für mich übernehmen. Stell dir vor, in 10 Jahren. Wo bist du in 10 Jahren? Du fängst jetzt an, und jetzt machen wir eine simple Rechnung, du lernst jede Woche nur ein Bibelvers auswendig. Jede Woche ein Bibelvers. Natürlich, bis am Schluss muss man ein bisschen repetieren und so, gibt dann schon ein bisschen Arbeit. Aber wenn man da mal umrechnet, dann hast du nach einem Jahr etwa 50 Bibelverse. Und nach 10 Jahren 500. Wie fühlt sich das an? Oder du machst jede Woche die Übung vom selbstlosen Dienen. Nur einmal in der Woche ein Ego mal ein bisschen zurückbinden und einmal selbstlos irgendetwas Gutes tun. Wo auch immer. Dann hast du es 50 Mal gemacht. Und ich habe gelernt, ich bin jetzt nicht ganz sicher, ich glaube, wenn du eine neue Gewohnheit einüben willst, die sich einfach setzt, wo dann wie selbstverständlich wird im Leben, dann musst du etwa 40 Mal es machen oder so. Es gibt da verschiedene Zahlen. Aber dann hast du es 50 Mal gemacht und nach 10 Jahren hast du es 500 Mal gemacht. Ich glaube, da ändert etwas. Ich glaube, dann sind wir, du und ich, in 10 Jahren an einem anderen Ort wie heute. Dann sind wir zielgerichtet unterwegs geblieben. Und das heisst nicht, dass man nicht immer wieder mal auf die Nase fällt. Jedem Athlet stinkt es einmal und jeder lässt einmal vielleicht den Trainingstag ausfallen. Aber nächste Woche setzen wir wieder an. Und wenn man so dran bleibt, stell dir das mal vor, Sportler stellen sich ja auch das Ziel vor, das Podium. Und dann geht es besser zum Trainieren und zum Dranbleiben. Also behalte das Ziel vor Augen. Und dann gehen wir mutig dran.